ich mache das oder will das für mich selbst vor 25 Jahren einfach irgendwie auch irgendwo machen. Und ich will diese Romantik beibehalten und will versuchen, die Kids irgendwo zu berühren.
Selbst wie diese Lehrerin, die dich berührt hat?
Genau so, ja, ganz genau so.
Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Sonja Koppitz.
Da sind wir wieder wie jede Woche, um Sie mit Geschichten von Menschen mitten aus dem Leben zu versorgen. Mein Plus 1 heute ist Daniel Jugan aus Berlin. Hallo Daniel.
Hey Sonja.
Du bist, wenn wir dich jetzt mal vorstellen, 42, bist verheiratet, hast einen Hund, hast, glaube ich, 3 Eichhörnchen auf dem Balkon?
Genau. Mal mehr, mal weniger, ja.
Was will man mehr? Und du hast einen Traum, weswegen ich dich eingeladen habe. Und zwar, und jetzt kommt's, wo ich denke, Sportlehrer werden. Ja, also warum ausgerechnet und was bisher alles dazwischen gekommen ist, darüber werden wir heute sprechen hier im Plus 1. Fangen wir mal vorne an. Du warst ja schon immer sportbegeistert. Welchen Einfluss hatte eine ganz besondere Lehrerin während deiner Abi-Zeit auf dich?
Also ich habe Fachabitur gemacht und hatte vorher irgendwie immer so das Gefühl, dass ich in der Schule nicht so wirklich von meinen Lehrerinnen und Lehrern irgendwie wahrgenommen oder ernst genommen wurde. Mhm. Und diese eine Sportlehrerin, also sie hat Sport und Englisch unterrichtet und hat irgendwann vor einer Englischstunde mal zu mir gesagt, so Daniel, wenn du das, was du im Sport irgendwie immer zeigst, auch mal irgendwie so auf dein restliches Leben anwenden würdest, oder wenn du dich da mal so reinhängen würdest, dann ja, könntest du halt viel mehr erreichen oder wärst wahrscheinlich viel, viel besser. Und das hat mich echt irgendwie in so einem Moment erwischt, in dem mich das echt berührt hat und auch dann, ja, weil es auch nicht so ein kleines Feuer irgendwie entfacht hat und ich dann auch tatsächlich irgendwie das Fachabi geschafft habe, was nicht immer klar war und dann auch danach nur studiert habe. Da bin ich ihr auch immer noch extrem dankbar für.
Weißt du noch, wie sie heißt?
Ja, Andrea Pielen-Günther heißt sie, ja.
Hallo, wenn Sie uns jetzt hören. Sie haben Daniels Leben nachhaltig beeinflusst.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Also du hast studiert, du wolltest aber eigentlich ja, glaube ich, Sportwissenschaften schon damals studieren. Dann ist es BWL geworden, 3 Jahre BWL, obwohl du es gehasst hast. Mhm. Warum?
Also der Grund war, ich hatte, wie gesagt, nur dieses Fachabitur, in Anführungszeichen nur. Mhm. Es war nicht gleichwertig zu einer allgemeinen Hochschulreife. Und um Sportwissenschaft oder Sport auf Lehramt zu studieren, braucht man eben diese allgemeine Hochschulreife. Mhm. Also ich hatte auch so ein bisschen leichten Druck von zu Hause, dass ich irgendwas machen muss oder machen soll.
Was Anständiges?
Genau, ja. Und dann kam es einfach so, dass ich ja, dieses BWL-Studium gewählt habe.
Aber dann kam ja wiederum auch die Musik dazwischen, was dein Lebenslauf auch wieder so einen kleinen Schlenker verleiht. Du hast mit deinen 3 besten Freunden damals im Saarland die Band Mega Mega gegründet. Und für den Plattenvertrag, also ihr wart nicht unerfolgreich, ja, für den Plattenvertrag seid ihr dann nach Berlin. Was war das für eine Zeit?
Das war auf jeden Fall eine echt wilde Zeit. Also meine 3 Kumpels hatten halt hier auch noch so einen anderen Plan. Also wir sind wegen der Musik hergekommen und wollten auch alles auf eine Karte setzen und haben dementsprechend auch irgendwie so unsere Lebenssituationen geändert. Aber unser Sänger beispielsweise hat gearbeitet nebenbei bei StudiVZ damals und die anderen beiden haben studiert. Und ich war der Einzige, bei dem es halt so irgendwie war, okay, ich war gerade fertig mit dem Studium und hatte irgendwie auch echt nicht so viel Lust, dann so in die Wirtschaft halt zu gehen, weil ich das BWL-Studium halt, wie gesagt, nicht so mochte irgendwie. Ja, dann war es irgendwie eine schwierige, wilde, schöne, tolle Zeit irgendwie. Ich kann es gar nicht anders erklären. Also ich war erst mal 2 Jahre hier, habe ich alles, wie gesagt, so auf diese eine Karte gesetzt und hat aber auch so einen großen Struggle, muss ich sagen, zwischendurch.
Ja. Inwiefern?
Naja, also geldmäßig hat es halt an vielen Stellen irgendwie nicht gepasst und ich habe Erfahrungen gemacht, weil ich auch meinen Eltern irgendwie nicht immer auf der Tasche liegen wollte und nicht immer fragen wollte, irgendwie nach Miete oder was auch immer, dass ich dann auch zwischendurch irgendwie irgendwelche verrückten Jobs gemacht habe, dass ich irgendwo in der Bude stand und Flyer verteilt habe und so ein Kram, um da über die Runden zu kommen. Ja, der Traum, das Ding mit der Musik dann halt damals durchzuziehen, war groß.
Ja, war groß und aber der Sport war ja trotzdem auch
auf jeden Fall
immer da. Ja. Du hast, glaube ich, auch während dieser Zeit so deine Triathlon-Liebe entdeckt, ne?
Ja.
Triathlon, wer das nicht weiß, ist das Schwimmen, Radfahren und Laufen. Mhm. Und da hast du dann bist du aber auch auf, ins Volle gegangen, nämlich Langdistanzen hast du gemacht. Sag mal kurz für jemanden, der das nicht weiß, wie viele Kilometer das jeweils sind.
Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann ein Marathon am Ende.
An einem Tag.
Wohlgemerkt.
Das hast du gemacht und das muss man sich jetzt vorstellen. Okay, du bist noch in dieser Band, ihr seid auf Tour.
Ja.
Und dann gab es diesen einen Tag, du hast in sonntags, glaube ich, in Rot die Langdistanz gefinisht. Also Rot ist so der Triathlon in Deutschland. Also der hat weltweit auch schon großen Stellenwert, würde ich sagen. Ne? Du hast den gefinisht, also bist da durch. Dann seid ihr über Nacht nach Wiesbaden, um dann am nächsten Tag Vorband von The Kooks zu sein.
Ja.
Wie macht man das?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich dann Montagabend auf der Bühne stand in Wiesbaden vor, ich glaube, es waren 3000 Leute und da wirklich stand wie so ein Baumstamm und unfassbar Angst hatte, weil ich halt Muskelkater hatte ohne Ende, unfassbar Angst hatte, mich zu sehr zu bewegen.
Dass du deinen Bass noch halten kannst?
Ja.
Und also, weil, als ich das so gehört habe von dir das erste Mal, da habe ich gesagt, okay, dieser Typ, irgendwas stimmt mit dem nicht, was treibt den an? Weil du hast mir dann ja auch erzählt, okay, mit der Band, ihr hattet dann ja auch so eine kleine Art Burnout irgendwann, weil so ein Bandleben, ne, du machst ein Album, dann gehst du mit dem Album auf Tour, dann machst du das nächste Album, dann wieder Tour, das ist ja auch total aufrauchend und dann noch dein Sport dabei. Wie hast du das bewältigt?
Ich war schon immer sehr aktiv, würde ich sagen. Ich habe das auch immer so ein bisschen gebraucht, glaube ich. Mhm. Gar nicht so sehr als Flucht. Ich habe es nie als Flucht angesehen, sondern eher als Ausgleich.
Trotzdem hat es mit der Band dann irgendwann aufgehört, weil es war einfach zu viel.
Ja.
Und dann hast du dich ganz auf den Sport gestürzt, auf den Triathlon.
Mhm. Als ich entschieden habe, diese 2 Jahre wirklich komplett nur auf mich auf den Sport zu konzentrieren, war es auch so, dass ich den Job gekündigt habe. Und 2 Jahre einfach auch so ein bisschen vom Ersparten gelebt habe und geguckt habe, ja, wie ich irgendwie rumkomme und ob das was für mich ist.
Aber auch da ging es ganz schön an die Grenzen, ne?
Ja.
Erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall. War es echt so, dass ich so weit und so viel trainiert habe, dass ich soziale Kontakte verloren habe, dass ich ja Gewichtsprobleme auf jeden Fall gekriegt habe. Also ich bin so schon relativ dünn und da war es wirklich so on the edge irgendwie, dass ich bin bei einem Wettkampf gestartet und da war es irgendwie, da habe ich dann immer gesagt, so, man ist so zwischen fit und extrem kaputt.
Ja.
Ja, war am Ende einfach nur noch belastend. Der Leistungsdruck aus, den ich mir selbst gemacht habe, den mir meine Followerschaft, die ich mir dann irgendwie so ein bisschen aufgebaut habe, auch so, also nicht wahrscheinlich nicht aktiv gemacht hat, aber so passiv, weil ich einfach dachte, ich muss abliefern, um da irgendwie gute Ergebnisse zu zeigen.
Weil du auch immer viel auf Social Media einfach geteilt hast,
in
deinem
voll.
Training und so weiter. Ne?
Voll. Und dann will man ja am Anfang, zumindest wollte ich das damals, immer nur das Gute zeigen, habe dann aber auch schnell jetzt irgendwie über die Jahre gelernt, dass das genau das ist, was man nicht zeigen sollte.
Ja. Da gab es diesen einen Moment, das war die Ironman WM Quali, glaube ich, in Südafrika. Die hast du, Zitat, komplett verkackt.
Ja.
Was heißt komplett verkackt? Du hast es ja geschafft, du bist ja ins Ziel gekommen.
Ja, ich bin ins Ziel gekommen, aber ich habe mich 7 Monate da auf den Wettkampf vorbereitet. Und das Ziel war wirklich, mich für Hawaii zu qualifizieren, für die Ironman-Weltmeisterschaften, die jedes Jahr auf Hawaii stattfinden. Und meine Zielzeit, ich hätte 9:30 erreichen müssen und ich bin nach 12 Stunden ins Ziel gekommen und es war schon dunkel und es war ein komplett gebrauchter Tag von vorne bis hinten und ich war alleine in Südafrika, keine Freunde, keine Familie, meine Frau war nicht mit und ja, das war so auch wirklich der Moment, in dem ich gemerkt habe, bis hierhin und nicht weiter, so jetzt ist Schluss. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte irgendwie meine Freunde sehen, ich möchte Spaß wieder am Sport haben, ich möchte nicht irgendwie mich einfach so kaputt fühlen. Ja.
Daniel Jugan ist ein Macher, ein Energiebündel. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann setzt er alles dran, es zu erreichen. Sag ich jetzt mal so. Stimmt's nicht? Du lachst so.
Ja, ich weiß nicht. Mir fällt es immer schwer, mich selbst dann in so einer Situation, in dieser Rolle zu sehen irgendwie. Wir haben früher auch immer gesagt, so, du bist der Joey Kelly der Band.
Ah ja, okay, weil der auch so viel Sport macht.
Ja, genau.
Du hast vorhin gesagt, dann war irgendwann Schluss mit dem Sport, weil es war zu viel an diesem Punkt. Beruflich hast du dich dann irgendwann ja selbstständig gemacht, so im Online-Marketing, Content-Creator-Bereich.
Ja.
Arbeitest immer noch für Unternehmen, so in der Sportbranche, bist da auf Messen, bei Rennen, in Windtunneln unterwegs. Das läuft gut, aber du kannst dir nicht vorstellen, hast du mir erzählt, das bis zur Rente zu machen.
Nee, auf keinen Fall.
Warum nicht?
Ich merke das, wenn ich wirklich, ich arbeite sehr, sehr viel auch mit Instagram, mit YouTube und ne, also mit den gängigen Social Media Plattformen und merke dann auch so, wie es mich selbst dann teilweise auch belastet, in diesen Communities unterwegs zu sein. Mhm. Ich hoffe halt immer, dass sich das Social Media Bild irgendwie so ein bisschen dreht, dass mehr Realismus, dass mehr Echtheit irgendwie reinkommt, aber momentan habe ich das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist, ne, und dass es halt irgendwie noch künstlicher wird und noch irgendwie schwieriger damit umzugehen. Und mir war es schon immer ein Anliegen, auch seitdem ich damit arbeite, halt dann auch so diese Schattenseite auch so ein bisschen zu zeigen von Social Media oder von Online-Marketing an sich. Es ist für mich, weiß ich, dass ich nicht, jetzt zum Beispiel jetzt 42, ich will nicht mit 50 immer noch Instagram-Channel betreuen. So. Möchte ich nicht.
Das hört sich auch irgendwie komisch an, wenn man das so sagt.
Total,
ne?
Ja.
Ja, und du willst jetzt Sportlehrer werden mit Studium und allem Pipapo.
Ja, dann ist einfach so dieser Gedanke auch nochmal gekommen, ey, das Studium dauert 5 Jahre. Also wenn ich das Regelstudium, 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master mit Ref und dann bin ich halt 47 und dann habe ich nochmal 20 Jahre im Lehrerberuf. So, und das ist nochmal, also wenn ich mir überlege, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist in meinem Leben, dann ist das total krass. So.
Das finde ich eine total interessante Rechnung, die überhaupt mir, ich bin ungefähr genauso alt, ich bin ein bisschen 1,5 Jahre älter, glaube ich, als du, macht mir aber trotzdem auch Angst, wenn ich das so höre. Oh Gott, noch so lange.
Ja.
Und das habe ich erst von dir gelernt, durch deinen Social-Media-Account, dass man da diese Sportprüfung machen muss, bevor man überhaupt zugelassen wird für dieses Studium. Und da sind ja ganz verrückte Sachen dabei, die du uns bitte gleich alle aufzählen musst, wo ich denke, das konnten meine Sportlehrer und Sportlehrerinnen früher garantiert nicht, was du da alles machen musst. Erzähl mal, was gehört alles zu dieser Prüfung?
Also die kuriosesten Sachen sind auf jeden Fall, das fängt an mit einem Medizinball-Weitwurf. Mhm. Also man muss einen 2 Kilogramm schweren Medizinball, je nach Anforderung, je nach Uni, entweder 9,50 Meter oder 10 Meter weit werfen. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe.
Das will ich nicht mal mit einem Kugelstoßen schaffen.
Ja, das ist total verrückt. Also ich habe das zum ersten Mal und vor allen Dingen gelten ja so diese Gewichtsangaben und Weiten so für alle gleich. Also für mich jetzt irgendwie mit meinen 60 Kilo gilt das genauso wie für jemanden, der 80 Kilo hat, ne? Und der wahrscheinlich diesen Medizinball nimmt und denkt so, ja komm, den werf ich dir mal hier irgendwo sonst wohin.
Ja.
Ich habe zum ersten Mal diesen Medizinball geworfen und habe 7 Meter geschafft und dachte so, ja gut, kann ich mir jetzt komplett abschminken alles. So,
Wahnsinn.
Und ja, also wie du gesagt hast, es ist halt dann Kugelstoßen, es ist Tonen, beim Tonen ist es am Recktonen, am Barrentonen, es sind Handstand, Überschläge, es sind Abrollen, Federballspielen, Volleyballspielen, Schwimmen. Ich mache jetzt in 1,5 Wochen den ersten Sporttest an der Uni in Leipzig und da ist es tatsächlich so ein Mehrkampf. Also da muss ich 10 Disziplinen machen.
Aha.
In so einem Zirkel quasi durchlaufend und ich muss bei diesem Mehrkampf 21 Punkte erreichen. Und das ist echt, wenn man sich da manche Sachen anguckt, dann sind die definitiv nicht für 42-Jährige gemacht.
Ja, aber das ist ja auch fies. Also für alle gelten ja die gleichen Anforderungen, oder?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch das, was mich jetzt so die ersten Wochen, in denen ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen frustriert hat auch wirklich. Weil ich echt dachte so teilweise, boah, das ist unfair.
Ja.
Aber auf der anderen Seite denke ich jetzt auch, umso mehr ich das alles mache, ich habe mich im Turnverein angemeldet, ich habe angefangen, mehr Kraft zu trainieren und alles Mögliche und es wird langsam. Also es kommt langsam irgendwie alles zusammen und das ist voll schön und es gibt mir auch gerade so ein ganz anderes Körpergefühl, was ich früher trotz Triathlon und trotz mega viel Sport nie hatte. So.
Wahnsinn, weil ich denke schon gerade bei Triathleten, die sind so wahnsinnig austrainiert, kein Gramm Fett und so und bist nur in der Ausdauer und musst natürlich auch deine Stabis und so machen, dass da dann noch mehr geht. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du bist durch diesen Sporttest, diesen besagten, den hast du ja schon mal gemacht.
Ja.
Weil dein Traum besteht ja schon länger, du hast ihn schon mal gemacht, bist durchgerasselt in Göttingen.
Mhm.
Woran lag's?
Das lag daran, dass ich einfach mich selbst komplett damals überschätzt habe, weil ich auch dachte so, ey, ich mache Triathlon gerade aktiv, ich bin super fit, ich fahre dahin und mache das einfach.
Mhm.
Und habe 2 Tage vorher lustigerweise auch mit der Band bei einem Benefiz-Fußballspiel mitgemacht und habe da irgendwie 3 Stunden Fußball gespielt und ich spiele nie Fußball. Nie. Und dementsprechend habe ich mich 2 Tage später immer noch gefühlt. Ne? Also so richtig, ey, ich hatte Muskelkater an jedem Ecken und Enden meines Körpers. Und saß dann aber morgens trotzdem in der Turnhalle in Göttingen und dachte so, ey, hab jedem erzählt, so ich mache Triathlon. Klar schaffe ich das. So. Und dann bin ich halt direkt bei der ersten Prüfung durchgefallen. So. Und dann beim Kugelstoßen auch durchgefallen. Mhm. Und dann haben die mich schon alle schief angeguckt. Und dann habe ich doch trotzdem noch weitergemacht bis zum Ende irgendwie.
Wahnsinn.
Und bin dann aber vor der allerletzten Prüfung, das wäre dann 3000 Meter Lauf gewesen, habe ich dann gedacht, nee, komm, jetzt brauchst du dir jetzt auch nicht mehr geben, weil ja, ist vorbei.
Was macht es mit dem Ego?
Viel, auf jeden Fall, richtig viel. Also ich habe damals dann mich davor überschätzt und habe danach auf der Autofahrt nach Hause erst gemerkt, wie viel mir das eigentlich bedeutet hat.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Also wie viel mir das bedeutet hätte, damals diesen Test zu schaffen, weil ich mich damals dann, das ist 10 Jahre her, auf jeden Fall danach eingeschrieben hätte, so zum Sportstudium. Und das dann aber alles irgendwie so ein bisschen die Wochen davor und so weggedrückt habe.
10 Jahre ist es schon her, dass du da durchgerasselt bist. Mhm. Warum hat es so lange gedauert? Hast du so lange mit dir dann gehadert, das nochmal zu versuchen? Oder was ist in der Zeit in dir vorgegangen?
Voll. Also diese besagte Rückfahrt war dann echt für mich schwerer, als ich das jemals irgendjemandem im Umfeld irgendwie gesagt habe.
Mhm.
Und dann habe ich auch für mich entschieden, so okay, ich muss das jetzt erstmal alles verdauen, muss jetzt überlegen, woran lag es? So, warum habe ich mich nicht expliziter auf diesen Test vorbereitet, obwohl ich eigentlich jetzt merke, dass es mir voll viel bedeutet.
Ja.
Und dann kam das Leben ein bisschen dazwischen, ehrlicherweise. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und das lief gut am Anfang und voll aufregend alles. Und dann habe ich den Traum nie verloren, aber so ein bisschen zur Seite geschoben.
Aber es war ja dann doch für was gut. Also, weil das war ja dann schon ein enormer Erkenntnisgewinn, an den du gemacht hast auf der Autofahrt zurück, ne?
Auf jeden Fall, ja. Da wusste ich komme hier nicht mehr her, wenn ich das nicht zumindest ansatzweise kann.
Ja.
Ja.
Und jetzt bereitest du dich jeden Tag darauf vor. Ich beobachte dich via Social Media beim Training.
Ja.
Du hast gesagt, 1,5 Wochen ist die Prüfung.
Mhm.
Welche Rolle Druck dabei spielt, von innen und außen, das besprechen wir gleich. Durch deine erste Sportzulassungsprüfung, Daniel, haben wir gerade gehört, für das Studium bist du durchgerasselt. Vor der zweiten hast du dich verletzt, das war letztes Jahr, Rippen geprellt.
Ja.
Wie geht's dir jetzt vor dem dritten Versuch?
Ich fühle mich echt gut.
Ja?
Ich fühle mich körperlich gut. Ich bin ultra nervös, auf jeden Fall. Eben weil ich dieses Gefühl von Göttingen noch kenne.
Ja.
Das ist noch sehr präsent irgendwie. Mhm. Also jetzt gerade vor allen Dingen im Moment, wenn ich mich die ganze Zeit auf diese Sachen vorbereite.
Mhm. Und wenn ich dann auch noch so nachfrage.
Jetzt wird's ernst.
Weißt du, weil du das erzählst, ich habe ganz schwitzige Hände.
Ja.
Wirklich, ich bin mit aufgeregt.
Ja.
Und diesen Druck oder so vor Herausforderungen, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen.
Ja.
Und deswegen erweitern wir jetzt unseren Gesprächskreis ein bisschen. Vielleicht können wir dem Druck und der Angst ein bisschen Herr werden.
Plus eins. Die Antwort.
Tja, was steckt hinter Prüfungsangst? Oder da die wenigsten von uns noch Abi, Führerschein oder Sporttest machen müssen, nennen wir es mal Herausforderungsangst. Und was können wir dagegen tun? Darüber reden wir mit Carola Kleinschmidt. Sie ist nicht nur Diplombiologin, sondern auch Speakerin, Autorin und Trainerin mit den Schwerpunkten. Und das passt sehr gut zu dir, Daniel, finde ich. Stressprävention und berufliche Entwicklung. Hallo Carola.
Hallo, grüßt euch.
Was steckt denn hinter dem Stress, also hinter der Angst vor Herausforderungen, wie in Daniels Fall, einem Sporttest? Weil es stirbt ja niemand.
Nein, das stimmt, es stirbt niemand. Aber es fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, als wenn da das Leben dran hängt. Das schon. Also, weil Stress, überhaupt ein bisschen gestresst zu sein vor so einer Prüfung, ist ja ganz gut. Daniel, hast du ja selber festgestellt, ne?
Ja.
Du warst vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen zu entspannt nach dem Motto, ich bin doch sportlich und ich bin doch voll im Training. Aber offensichtlich kommen da ja so ganz spezielle Sachen, die man machen muss und die muss man irgendwie üben. Also ein bisschen Stress darf ja schon sein, aber wenn es eben kippt in so eine Panik oder in sowas, was einen dann so ganz an sich selbst zweifeln lässt, dann ist natürlich schlecht.
Als ich eben gesagt habe, stirbt ja niemand, Daniel, hast du so eine Handbewegung gemacht, so von wegen, naja, fühlst du dich so ein bisschen so, als würdest du sonst sterben?
Nee, also es gibt einfach ein paar Übungen, vor denen habe ich auch einfach richtig große Angst gehabt teilweise.
Ja.
So ein Hüftaufschwung oder sowas mit Drehen und allem möglichen da oben am Reck, aber Gott, also nee, alles gut.
Andere, Carola, haben ja Angst, vor anderen Leuten zu sprechen, so Vorträge zu halten, mich eingeschlossen. Welche Rolle spielt denn Druck durch mich selbst oder andere dabei?
Ganz toll. Das ist natürlich das, was das überhaupt zum Überspringen bringt. Ne? Also gerade jetzt bei Redeangst ist es ja eher sowas, gut, was denken die von mir? Also das ist so eine Form von Perfektionismus, würde man in der Psychologie sagen, dass man denkt, was ja, was meinen die, wenn ich mich verspreche? Halten die mich für dumm? Wenn das nicht gut genug ist, dann lädt mich keiner mehr ein und sowas. Also so soziale Ängste gemischt mit Wunsch nach Perfektionismus. Das kann mal ein Thema sein, aber natürlich auch überhaupt Selbstzweifel, ne? Also wenn ich mir ganz wenig zutraue, dann ist das auch manchmal schwierig in solchen Situationen. Oder natürlich, wenn ich schlecht vorbereitet bin. Also wenn ich im Prinzip gar nicht so richtig weiß, was ich da machen will, dann kann man sehr schlecht, wenn man schon angespannt ist, dann improvisieren. Also darauf haben wir Zugriff, wenn wir so ganz locker sind. Aber im Stress müssen wir richtig gut vorbereitet sein, damit wir abrufen können, was wir wollen. Und wenn uns dann auffällt, dass wir das nicht so richtig sind, dann gibt's Angst.
Du hast jetzt gesagt, Carola, wenn man von anderen Leuten spricht, dann sind es mehr soziale Ängste. Was könnten die über mich denken? Aber das ist, kann ja beim Sport genauso sein, ne, Daniel? Wenn du die 10 Meter mit dem Medizinball nicht schaffst, sondern es wären nur 7, was sagen deine inneren Stimmen dann?
Also Selbstzweifel ist auf jeden Fall, glaube ich, da das richtige Stichwort irgendwo. Weil als ich angefangen habe, wie gesagt, diesen Medizinball halt nur so 7 Meter weit werfen konnte, dann auch angefangen habe, daran zu zweifeln, ob ich überhaupt dafür gemacht bin, dieses Studium überhaupt anzufangen. Es macht auf jeden Fall viel, viel mit mir, ganz viel irgendwie, gerade im Stichwort, also gerade das Stichwort Selbstzweifel.
Wie kommt man da raus, Carola? Also wie gehe ich mit dem Selbstzweifel oder mit der inneren Stimme um, die mir sagt, das schaffst du nicht? Oder was wäre, wenn?
So nach meiner Erfahrung, ich habe auch noch selber geguckt, was habe ich denn so Erfahrungen damit, ne? Und tatsächlich das, was Daniel auch sagt, im Abitur habe ich völlig angefangen zu zittern und dachte, okay, ich kann gar kein Abitur schreiben. Und das habe ich, ich habe es dann ja doch geschafft, aber Methoden zu haben, wie du dich selbst beruhigen kannst, das ist der Trick, wenn diese Angst anfängt und das auch frühzeitig zu spüren. Also ich fand jetzt interessant, Daniel hat ja gesagt, du hast sehr viel Sport gemacht, aber du hast eigentlich nicht so ein gutes Gefühl für deinen Körper. Und das kann natürlich dazu führen, dass man die Angst erst merkt, wenn sie richtig fett vorne ist, ne? Und schon alles am Zerstören ist, was man eigentlich noch liefern oder leisten könnte. Und da zum Beispiel früher zu merken, okay, ich fange an, flach zu atmen und dann tief in den Bauch atmen. Oder, oh Gott, ich habe so ein Gefühl von, ich schwebe, ne? Wenn so die Panik kommt, dann der Kopf ist nur noch, wird immer größer. Dann so eine Erdung. Richtig fest auf die Füße konzentrieren, ausatmen. Das sind so Tricks, die einen wieder runterbringen und in die Kraft bringen können.
Mir hilft es auch, Carola, weil du zum Beispiel angesprochen hast, das Abi. Ich habe beim Abi gedacht, oh, Abi geschafft, jetzt kann ja gar nichts mehr kommen im Leben. Da lacht man heute als erwachsener Mensch. Ne? Danach habe ich einen Führerschein gemacht. Oh, Führerschein, jetzt kann ja gar nichts mehr kommen. Was ich damit sagen will, ich denke immer so an vergangene Prüfungen zurück, wo ich dachte, da hängt jetzt mein Leben von ab, was gar nicht so war. Und die habe ich ja auch geschafft. So, hast du da auch irgendwelche Tools oder so Andockpunkte, Daniel, wo du sagst, du warst Vorband von The Kooks vor 3000 Leuten oder so andere Sachen, an die du dich dann so zurückerinnern kannst?
Ich glaube, das war einfach ein anderes Mindset, was ich da, weil ich mich da voll wohlgefühlt habe in der Situation. Ich habe das gemacht, was ich konnte. Ich habe Bass gespielt. Ich hatte voll Freude irgendwie daran, mit meinen Freunden in der Band Musik zu machen. Und hatte aber auch so einen Puffer, glaube ich. Ich glaube, das war auch, ne? Also man hat, wenn man zu viert auf der Bühne ist, dann hat man einen Puffer. Wenn man alleine irgendwie irgendwo steht und einen Handstandüberschlag machen muss, dann hat man keinen Puffer mehr.
Weil ich will nochmal auf diesen einen Punkt zurück, Carola. Du hast es schon so ein bisschen beantwortet, aber weil ich frage mich noch, so eine Prüfung ist ja am Ende doch was, wo man sich durch andere bewerten lassen muss. Ja, ne? Also in Daniels Fall, beziehungsweise seine Leistung bewerten lassen muss, die ja wiederum nichts mit dem persönlichen Wert, also mit mir, mit dir zu tun hat. Trotzdem trennt sich das manchmal so schwer, Carola. Wie macht man sich davon frei?
Du kannst dir, denke ich, wirklich mehr Kraft geben, wenn du mit diesem Selbstzweifel mal anfängst. Der lauert ja, auch wenn man nicht gestresst ist, der kommt ja nur nach vorne durch den Stress. Und zum Beispiel gerade, wenn man jetzt so einen Quereinstieg oder irgendwas verändert, was man vorher vielleicht noch nicht gemacht hat oder wo man so Unsicherheiten hat, dann lohnt es sich, in diese Unsicherheiten mal reinzugucken, wenn man entspannter ist. Also so mal zu gucken, okay, was sind denn vielleicht meine Qualitäten zum Beispiel als Lehrer? Was wird denn das sein? So sich ganz fest zu verankern mit dem, was will ich damit? Und dann vielleicht es zu schaffen, dass man sich nicht so geprüft fühlt, sondern mehr so, okay, das gehört jetzt dazu, das zu zeigen auf meinem Weg, wo ich hin will. Und wenn dieser eine Weg nicht klappt, zum Beispiel eine Sportprüfung, dann werde ich mir einen Plan B überlegen. Ne, wie mache ich das dann? Weil mein Ziel ist klar. Und damit nimmt man so ein bisschen die Last von dieser einen Situation, wo man denkt, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist alles kaputt, ne? Mhm. Also das ist einfach auch so überwertig, nennt man das, ne? Mhm. Dass man das ein bisschen zu doll betont hat. Und ich glaube, in der Situation selbst kannst du echt nur atmen, so Körperübungen machen. Aber vorher kannst du mit guter Vorbereitung, mit mal angucken von diesen Selbstzweifeln, welchen Perfektionismus habe ich da vielleicht drin oder grätscht mir da eine soziale Angst rein, das sich mal vorher anzuschauen und vielleicht zu bearbeiten.
Hm. Das ist echt lustigerweise genau das, was mir letzte Woche irgendwie so ein bisschen fast schon passiert ist, würde ich sagen. Also ich hatte ja diesen Plan, unbedingt jetzt diesen Oktober anzufangen mit dem Studium und habe mich dementsprechend für 3 Sporttests angemeldet, damit ich einen bestehe und 2 als Puffer habe. Aber ich habe dann auch irgendwann, ich habe abends im Stadion gestanden, habe irgendwie ein paar Sachen haben gut funktioniert, ein paar Sachen haben überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich einfach, okay, jetzt... Warum mache ich mir gerade so einen krassen Druck? Ich kann im Oktober schon anfangen, auf Lehramt zu studieren, kann aber den Sporttest zum Beispiel auch dann nächstes Jahr im Februar nochmal machen, nächstes Jahr im April nochmal machen und Sport dann nochmal dazunehmen einfach. Mhm. Und der Traum bleibt ja derselbe einfach. Es ist einfach, ich hatte nur so diesen Moment, diesen Aha-Moment der Erkenntnis, so okay, du musst dich jetzt nicht so krass stressen. Ja. So, niemand sagt dir, du bist kein Sportlehrer, wenn du nicht jetzt sofort diesen Test schaffst.
Ja. Also ich bin jetzt schon entspannter.
Das ist gut.
Genau.
Wir haben darüber gesprochen, was steckt hinter der Angst vor Herausforderung? Wie geht man damit um? Welche Rolle spielen Selbstzweifel? Und darüber haben wir gesprochen mit Carola Kleinschmidt. Vielen, vielen Dank.
Ganz gerne. Ich wünsche euch noch ein gutes Gespräch.
Danke.
Und dir alles, alles Gute für dein Studium, Daniel.
Danke für die Tipps. Ich versuche die anzuwenden jetzt auf jeden Fall.
Unbedingt, ja.
Tschüss.
Tschüss.
Trotzdem, glaube ich, werden jetzt immer noch Leute am Radio oder am Podcastgerät sitzen, am Podcastgerät mit den Knöpfen im Ohr und sich denken, ey, aber der Daniel hat da schon so viel gemacht, warum will der jetzt ausgerechnet Lehrer werden? Was für ein Knochenjob. Es gab gerade wieder eine Studie, wie viele Leute das gar nicht bis zur Rente durchhalten.
Ja.
Warum Lehrer?
Das ist echt lustig, weil ich ganz viel Feedback gekriegt habe. Auf der einen Seite sehr positives, auf der anderen Seite auch von Lehrerinnen und Lehrern, die gesagt haben, boah, du stellst dir das alles viel zu romantisch vor. So, das ist alles viel zu, du denkst, das ist alles ganz, ganz toll und einfach und so weiter, aber ich denke nicht, dass es toll und einfach ist. So, ich war auf einer Schule, die alles andere als leicht war damals. Ich war selbst alles andere als leicht als Schüler. Ich mache das oder will das für mich selbst vor 25 Jahren einfach irgendwie auch irgendwo machen. Und ich will diese Romantik beibehalten und will versuchen, die Kids irgendwo zu berühren.
Selbst wie diese Lehrerin, die dich berührt hat?
Genau so, ja, ganz genau so. Und wenn es nur bei einem oder bei 2 klappt, ist das für mich schon völlig fein. Und dass das ein stressiger Job ist, das mag sein, aber ich habe schon einige stressige Jobs gemacht. So. Also von daher lasse ich mich einfach jetzt darauf auch komplett ein und bleib optimistisch und vertraue einfach auch so ein bisschen darauf, dass die Kids ja trotzdem auch Menschen sind und die auch nicht nur da sind, um einem das Leben schwer zu machen, sondern dass man vielleicht auch irgendwo an einer gewissen Stelle vielleicht mal besser zuhören muss, um zu verstehen, wo die sich gerade in ihrem Leben befinden.
Was waren so Stellen bei dir, wo du sagst, du warst vielleicht jetzt kein leichter Schüler oder so? Wo waren so Stellen, wo dir nicht zugehört wurde?
Oh, also ich war immer super aktiv zum Beispiel und hatte in einem Jahr wurde ich von der Klassenfahrt ausgeschlossen, weil ich auf den Basketballkorb hochgeklettert bin, so 2-mal nacheinander. Und ich hab mich so auf diese Klassenfahrt gefreut, einfach so richtig, richtig doll, weil das halt immer so ein großes Highlight einfach irgendwie war. Und meine Lehrer dachten damals irgendwie so, das ist eine gute Idee, mich damit zu bestrafen, mich von meinen Freunden und von diesem Erlebnis irgendwie abzuschotten, nur weil ich einfach ein aktiver junger Mann war, den man vielleicht irgendwo anders hätte fördern können, irgendwie, ne? Den man dann hätte sagen können, ey, geh doch mal hier in den Leichtathletikverein oder versuch's irgendwo anders rauszulassen. Aber auch ganz viele andere Situationen. Also ich hatte Lehrer, die teilweise irgendwie 2 Jahre lang meinen Namen nicht kannten. Also, die dann immer, ich hatte einen, das ist kein Witz, ein Deutschlehrer, der so alle 3 oder 4 Wochen gesagt hat, oh, ein neuer.
Oh Mann.
So. Oh Mann. Ja. Ja.
Okay, ich bin da voll bei dir, ich verstehe das total, dieses Zurückgeben wollen, vielleicht auch sowas Sinnstiftendes zu arbeiten.
Ja.
Und ich bin aber auch eine romantische Type, also deswegen denke ich so, oh, es braucht halt auch genauso Lehrer wie dich und ich hoffe so, dass du da nicht kaputt gehst irgendwie so in dieser Lehrermaloche, in diesem Job, dieses mitgeben wollen. Vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, weil ich das einen unheimlich schönen Gedanken finde, dass du irgendwie dein kindliches Ich auch ein bisschen heilen willst, aber eben genau das mitgeben willst, was du in der Schule vermisst hast. Was kann das genau sein heute im Jahr 2025 oder eben wenn du dann fertig studiert hast in 7 Jahren?
Ey, und da kommen halt meine Erfahrungen jetzt gerade mit Online-Marketing und so weiter auch irgendwie in die richtige Richtung, weil Kids heute damit aufwachsen und eigentlich nur sehen, wie gut es allen geht und nur sehen, was alles so toll ist und wo die überall sind und wie viel Kohle die haben und so weiter und sich in irgendwelchen Bubbles bewegen, in denen es nur darum geht, das tollste, neueste, schönste Produkt irgendwie zu haben. Und ich dann zwar als Sport- und Englischlehrer vielleicht nicht, das nicht mein Hauptfach oder meine Hauptaufgabe ist, aber ich da auf jeden Fall aus meiner Lebenserfahrung auch viel mit einbringen kann. Und das, was ich den Kids dann irgendwie dann auch mit auf den Weg geben will, ist, dass es ultra wichtig ist, so ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Dass man nicht immer nur guckt, wie wirke ich auf andere, sondern dass man echt mal einfach so ein bisschen in sich reingeht und dann denkt so, ey, cool, so, das bin ich gerade so in dieser Situation. Das habe ich gemacht, weil ich so bin. Und nicht, weil Instagram gesagt hat, tu es. Oder weil die Verwandten gesagt haben, tu es oder sowas.
Und dann ist es vielleicht auch schön, wenn jemand wie du vor der Klasse steht und so ein Typ ist, der vor Medizinball-Weitwurf auch mal einen kleinen Selbstzweifel hatte. Ja. Da kann man sich ja auch ein bisschen reinversetzen in die Schüler, ne? Die ja dann im Sport oder in Englisch natürlich auch Leistung zeigen müssen.
Ich bin super oft gescheitert irgendwie an all den Sachen. Zwischen all diesen Etappen, die wir eben besprochen haben, bin ich also innerhalb der Etappen, davor, danach immer wieder gescheitert, ohne Ende. So. Und ich glaube, das ist auch eine Art von Lebenserfahrung, die ich da mitbringen kann und auch mit reinbringen will einfach irgendwo.
Scheitern als Chance.
Voll, ja, voll. Das ist voll gut gesagt. Genau so unterschreibe ich direkt.
Ist nicht von mir.
Das hätte mir, es hat mir damals bei meinen Lehrerinnen und Lehrern irgendwo auch ein bisschen gefehlt.
Apropos Lehrerin, du hast ja am Anfang von deiner Lehrerin im Abi erzählt, die ja vielleicht zuhört, die dich als erste Lehrerin überhaupt so gesehen hat. Möchtest du ihr was mitgeben, was sagen an dieser Stelle?
Oh, ja, ey, das ist schwierig, aber ich glaube, ich würde mich einfach richtig, richtig doll bedanken dafür, dass sie hätte es nämlich nicht tun müssen. Na, das ist halt so echt, sie hätte auch einfach ihre Englischstunde durchziehen können, sich ins Auto setzen und nach Hause fahren können, aber ihr war das in der Situation wichtig, mir das zu sagen und das ist unfassbar viel wert.
Du stehst kurz davor, deinen Traum in die Tat umzusetzen. Jetzt kommt eine gemeine Frage, was, wenn es nicht klappt?
Ich bin wirklich an so einem Punkt, an dem ich das so lange probieren werde, bis es funktioniert. Ich will mir selbst so sehr vertrauen, dass ich das hinkriege, dass ich jetzt in diese Situation, in der du mich fragst, einfach sage, so, das wird passieren. Geil. Ich werde irgendwann vor der Klasse stehen.
Ich drücke dir alle Daumen, danke. Daniel, und freue mich total, dass du mein +1 warst heute.
Danke, war mega schön. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Der Elternmoment.
Für Emma war es, glaube ich, schon sehr früh klar, dass die 11. Klasse ein Auslandsjahr sein würde. Sie ist da sehr sprachaffin, liebt andere Kulturen. Dann war auch schnell klar, dass es Irland wird. Es war dann natürlich irgendwann so, dass dieser Moment nahte. Jetzt kommt dieser Tag, an dem sie tatsächlich fährt. Und dann steht man halt früh auf, fährt zusammen zum Flughafen. Beim Security-Kontrolle umarmt man sich und weiß, man sieht sich 9 Monate nicht. Das ist ein Scheißgefühl. Wenn man jemanden so gern hat, dann ist es echt schwierig. Und schwierig, da die Tränen zu unterdrücken. Also ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Seit Emma in Irland ist, es gibt schon so Wochen oder auch mal 10 Tage, in denen wir gar nicht sprechen. So ein Moment, wie, dass ich sie anrief und fragte, wie ist es so, was machst du so? Und so, ich sage, ah, es passt mir gar nicht so gut, Papa. Und nachher habe ich eigentlich auch schon was vor, aber ich melde mich dann demnächst. Wie demnächst? Wir haben doch jetzt schon eine Woche oder 10 Tage nicht gesprochen. Was heißt denn demnächst? Ich glaube, man kommt gar nicht umhin, das ab und zu ein bisschen persönlich zu nehmen, dass man denkt, hat sie jetzt kein Interesse mehr an uns, an der Familie, an mir? Das ist ja wie so ein Vorgeschmack auf das, was ja vielleicht dann kommt, wenn sie Abi hat. Wird sie dann schnell ausziehen? Wird sie zum Studium woanders hingehen? Wer weiß es? Genauso wird sich es anfühlen. Es wird sich komisch anfühlen. Nochmal komischer, weil sie vermutlich dann für immer weg ist. Das ist ja nur so ein kurzes Gefühl, was so ganz kurz hochkommt und man weiß eigentlich ganz bald wieder, nein, das ist total normal. So muss es sein. So, eigentlich muss es so sein. Und wenn es anders wäre, wäre es nicht gut.
In unserer anderen Plus-1-Folge geht es um Mario. Er kommt in Argentinien zur Welt und wird kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Mit Mitte 30 erfährt er, dass seine leibliche Mutter eine der Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur ist und dass sie noch lebt.
Als ich reinkam und wir uns ansahen, das ist etwas, das ist so schön, das ist so... Alles, was du dir zurechtgelegt hast, fällt zusammen. Ah, ich bekomme eine Gänsehaut. Das wird mir für den Rest meines Lebens in Erinnerung bleiben. Du kommst an und siehst aus wie ein Welpe, ein Kätzchen. Und dann beginnt der Film deines Lebens zu laufen mit Lichtgeschwindigkeit. Denn du erkennst sie, du erkennst dich selbst, du kommst von dort drinnen. Du erkennst, dass sie dich gezeugt hat.
Wie es zu dieser Situation kam, hören Sie hier bei Plus 1. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Henrike Möller, Technik Philipp Adelmann, Producerin Bettina Conradi und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Kommende Woche begrüßt Sie dann Utz Dreger. Bis bald. Tschüss.